Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the
world. Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in den 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Sendungen werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten, danach folgen Interessanten aus der Heimat und andere leichte Informationen sowie ein Unterhaltungsmusikprogramm mit indonesischen Liedern. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und im Livestream über www.voinews.id/German zu hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident Joko Widodo strebt bis 2021 ein Wirtschaftswachstum von 4,5 bis 5,5% an. Der indonesischen Finanzministerin zufolge wird das Defizit 2021 aufgrund der Unsicherheit auf 5,5% festgesetzt. Minister Edi fördert die Radar-Innovationen zur Identifizierung von Meeresschutz. Die Überschwemmungen tränken Nordkorea. 22 getötet und 4 vermisst. Südkoreanische Unternehmen planen, die Investitionen nach Batam zu verlagern. Neuseeland verlängert die Sperrung der Stadt Auckland 12 Tage. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Präsident Joko Widodo strebt an, dass das Wirtschaftswachstum Indonesiens im Jahr 2021 zwischen 4,5 und 5,5% liegen wird. Präsident Joko Widodo bestätigte in seiner Rede auf der Plenarsitzung des Indonesischen Volksvertretungsrates vor die Sitzung 2021 im Parlamentsgebäude in Jakarta am Freitag, dem 14. August, dass das Wirtschaftswachstum voraussichtlich durch die Steigerung des Inlandsverbrauchs und der Investitionen als treibende Kraft unterstützt wird. Laut dem Präsidenten wird die Inflation auf einem Niveau von 3% gehalten, um die Kaufkraft der Menschen zu unterstützen. Der Wechselkurs der Rupiah wird voraussichtlich in Höhe von 14.600 Rupiah pro US-Dollar liegen. Darüber hinaus wird der Zinssatz für 10-jährige Staatspapiere auf rund 7,29% geschätzt. Der Preis für indonesisches Rohöl wird auf rund 45 US-Dollar pro Barrel geschätzt. Die Finanzministerin Sri Mulyani Indrawati sagte, die unsichere Bedingung aufgrund von Covid-19 sei die Grundlage für die Regierung, um ein Defizit von 5,5% im Entwurf des Staatshaushalts 2021 festzustellen. Sri Mulyani sagte in einer Pressekonferenz zum Gesetzentwurf zum Staatshaushalt 2021 und zum Finanzmemorandum in Jakarta am Freitag, dem 14. August, dass das Defizit von 5,5% festgestellt wurde, weil die Regierung Covid-19 als Unsicherheit ansieht, die bis zum nächsten Jahr anhalten wird. Ein Defizit von 5,5% wurde festgestellt, da im nächsten Jahr noch die Anstrengungen zur Haushaltserweiterung für die wirtschaftliche Erholung und das Gesundheitsmanagement erforderlich waren. Bei den Staatseinnahmen liegt der Schwerpunkt auf der Schaffung von Anreizen für eine wirtschaftliche Erholung, damit das Wachstumsziel der Staatseinnahmen aus Steuern nicht zu hoch wird. Die im Entwurf des Staatshaushalts 2021 geplanten Staatseinnahmen betragen 1.776,4 Billionen Rupiah oder eine Steigerung von 4,5% gegenüber dem diesjährigen Einnahmenziel von 1.699,9 Billionen Rupiah. Der Minister für Meeresangelegenheiten und Fischerei, Edi Prabowo, fördert Innovationen in der Satellitenradartechnologie zur Überwachung und Identifizierung von Meeresschutz in nationalen Gewässern. Minister Edi erklärte in einer Pressemitteilung in Jakarta am Freitag, dem 14. August, dass die Synergie des Ministeriums für Meeresangelegenheiten und Fischerei beim Schutz der indonesischen Gewässer sich in der Beteiligung des Meeresforschungs- und Beobachtungszentrums in Jembrana, Bali, widerspiegelt, dass das Generaldirektorat für die Meeresressourcen und der Fischereiaufsicht bei der Überwachung der Radarsatelliten unterstützt. Erklärte, dass die Radartechnologie des Meeresforschungs- und Beobachtungszentrum in Jembrana, die Bali Radar Bodenempfangsstation ist, die einzige Bodenstation in Indonesien, die direkte Downlink-Daten von Radarsat 2 und Cosmo SkyMet empfangen kann. Dieser Prozess ermöglicht es, den Aufenthaltsort illegaler Fischereifahrzeuge in Echtzeit zu ermitteln, sodass sofort Fischereifahrten durchgeführt werden können. Neben der Überwachung des Fischdiebstahls kann die Radartechnologie des Meeresforschungs- und Beobachtungszentrums auch die Ölverschmutzungen in den Gewässern erkennen. Edi Prabowo hofft, dass diese Radartechnologie auch Meeresschutt identifizieren kann. Dies ist ein Fortschritt, den Indonesien gemacht hat. Lassen Sie uns gemeinsam die indonesischen Meere schützen. Schwere Überschwemmungen in Nordkorea haben mindestens 22 Menschen getötet und 4 weitere vermisst. Dies wurde von der Internationalen Föderation des Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften IFRC zum Ausdruck gebracht. Die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften sagte, die Überschwemmungen hätten auch die Ernteschäden verursacht und Bedenken hinsichtlich der wirtschaftlichen Bedingungen in einem Land geäußert, in dem bereits chronische Nahrungsmittelknappheit herrscht. Laut IFRC unterstützt das nordkoreanische Rote Kreuz 2.800 Familien in Form von Familienzelten für die am stärksten gefährdeten Personen, Planen, Wohngeräten, Küchenutensilien und Decken, um Menschen bei ihren dringenden Bedürfnissen zu helfen. Die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften, wie von VOA zitiert, sagte am Freitag, dem 14. August, dass Freiwillige des Roten Kreuzes der Demokratischen Volksrepublik Korea auch Reinigungskits, Wasserbehälter und Wasserreinigungstabletten zur Verfügung stellten, während sie sich an COVID-19-Präventionsmaßnahmen beteiligten. Die Indonesische Koordinationsagentur für Investitionen BKPM gab bekannt, dass ein in der Glasindustrie tätiges südkoreanisches Unternehmen plant, seine Investitionen in die integrierte Industriezone Batang in Zentraljava zu verlagern. In einer schriftlichen Erklärung in Jakarta am Freitag, dem 14. August, sagte Imam Sujudi, Direktor für Sektorförderung bei BKPM, dass das Team der Sondereinheit für die Investitionsverlagerung sofort auf das ernsthafte Interesse des südkoreanischen Unternehmens reagiert habe. Obwohl die Mobilisierung aufgrund der COVID-19-Pandemie immer noch begrenzt ist, bietet BKPM dem Unternehmen weiterhin volle Unterstützung. Grundsätzlich wird die indonesische Regierung die Bedürfnisse des Unternehmens erfüllen, um seinen Investitionsverlagerungsplan nach Indonesien sofort umzusetzen. Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern kündigte eine Verlängerung der Sperrung der Stadt Auckland für die nächsten 12 Tage an, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Aden teilte einer Pressekonferenz am Freitag, dem 14. August mit, wie von AFP berichtet, dass das Kabinett zugestimmt habe, die Sperrung um weitere 12 Tage zu verlängern, was die Gesamtsumme auf 2 Wochen erhöht. Zuvor hatte die Regierung Auckland ab Mittwoch für 3 Tage gesperrt. Das Auftreten neuer Fälle in den letzten 3 Tagen veranlasste die Regierung jedoch, die Sperrung zu verlängern. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 25 bis 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 65 bis 80 Prozent. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Interessante Informationen aus einigen indonesischen Regionen werden wir Ihnen im Programm Interessantes aus der Heimat präsentieren, wie folgt. Die erste Information kommt aus Makassar, Südsulawesi. Der Gouverneur von Südsulawesi, Nurdin Abdullah, startete am Mittwoch, dem 12. August, im Büro des Gouverneurs von Südsulawesi in Makassar die Verwendung eines PCR-COVID-19-Tupfer-Testwagens. Nurdin Abdullah sagte, dass der Tupfer-Testwagen eine Anstrengung sei, um einen schnellen und massiven Test durchzuführen. Bei dieser Gelegenheit weihte der Gouverneur 2 Tupfer-Testwagen ein. Es ist bekannt, dass jeder Tupfer-Testwagen bis zu 8 Proben gleichzeitig untersuchen und in nur einer Stunde Ergebnisse erzielen kann. In der Zwischenzeit, sagte Ihsan Mustari, Leiter der Südsulawesischen Gesundheitsdienstes, dass ein Auto zur Bewältigung des COVID-19-Notfalls im Krankenhaus verwendet werden würde, während das andere zur Überprüfung von COVID-19 im Distrikt verwendet werden würde. Die nächste Information kommt aus Gianyar, Bali. Der Bezirk Gianyar entwickelt 4 neue Tourismusdörfer und einen Tourismusunterbezirk, um das lokale Tourismuspotenzial zu erhöhen. Gemeinsame Wirtschaft Unternehmen zu entwickeln und das ursprüngliche Einkommen des Dorfes durch dörfliche Unternehmen oder Bumdes zu steigern. Der Leiter des Tourismusbüros von Gianyar, A.A. Putrawan, übergab in seiner Pressemitteilung am Mittwoch, dem 12. August, das Dekret für die Touristendörfer 2020 für die Dörfer unter anderem Manukaya, Tampak Siring, Sayan, Bedulu, Unbeng im Pakerti Buana Park und Beng Gianyar. Durch die Ausweisung eines Tourismusdorfes kann die lokale Gemeinde das Potenzial oder die lokale Weisheit in jedem Dorf erhöhen, sowohl in Form eines Potenzials für natürliche Schönheit als auch für kulturelle Künste. Die letzte Information kommt aus Tulungagung Ostjava. Den Mitgliedern von der Jugendorganisation im Technologiebereich in Tulungagung Ostjava ist es gelungen, eine Anti-Covid-19-Heizförder-Technologie zu entwickeln, die mit ultraviolettem UV-Licht ausgestattet ist, um Keime, Bakterien und das Coronavirus abzutöten. Laut dem Sekretär der Jugendorganisation Masuri, am Mittwoch wurde das Gerät in der Größe einer Mini-Reismahlmaschine mit einer Länge von 1 Meter, einer Höhe von 1 Meter und einer Breite von etwa 40 Zentimetern speziell hergestellt, um die Ausbreitung des Coronavirus durch verschiedene von Bewohnern getragene Gegenstände zu verhindern. Dieses Werkzeug kombiniert die Arbeitsweise des Förderers mit einem Scanner und heizt auf Raumtemperatur. Dieses Gerät kann den Einsatz von nicht umweltfreundlichen Desinfektionsmitteln reduzieren oder minimieren. Laut Masuri werden die Geräte am Eingang von Bürogebäuden, Schulbildungseinrichtungen und überfüllten Orten wie Sportgebäuden, Stadien und Sehenswürdigkeiten platziert. Liebe Zuhörer, das war Interessantes aus der Heimat.
Wenn Sie Fieber oder Erkältung haben, sollten Sie einen Mundschutz oder Maske tragen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 15. August. Wir beginnen mit dem Ereignis vom 15. August 1914, der Öffnung des Panama-Kanals für die Schifffahrt. Der Panama-Kanal ist ein Kanal, der die Landenge von Panama auf 82 Kilometer schneidet. Nordamerika und Südamerika schneidet, aber auch den Pazifik und den Atlantik verbindet. Dieser Kanal erspart die Fahrt von Schiffen an Südspitze Südamerikas. Dieser Kanalentwicklungsplan erschien in den 1500er Jahren. Frankreich begann 1881 mit dem Bau des Kanals, wurde jedoch aufgrund technischer Probleme und der hohen Sterblichkeitsrate seiner Arbeiter eingestellt. Die Vereinigten Staaten übernahmen das Projekt im Jahr 1904. Schließlich wurde der Panama-Kanal fertiggestellt und am 15. August 1914 offiziell eröffnet. Wir kommen zur Unterzeichnung des New Yorker Abkommens. Am 15. August 1962. Das New Yorker Abkommen ist ein Abkommen zur Übertragung der Macht über West-Papua von den Niederlanden nach Indonesien. Das New Yorker Abkommen wurde auf Initiative des US-amerikanischen Diplomaten Ellsworth Bunker durchgeführt. Am 15. August 1962 wurde das New Yorker Abkommen unterzeichnet, das die Übergabe des westlichen Papua von den Niederlanden nach Indonesien durch die vorläufige Exekutivbehörde der Vereinten Nationen oder UNTEA vorsieht. Am 1. Mai 1963 kehrte das westliche Papua offiziell nach Indonesien zurück. Die Position West-Papuas wurde nach der Volksabstimmung oder PEPERA im Jahr 1969 gesichert. Die Bevölkerung West-Papuas entschied sich, in der Republik Indonesien zu bleiben. Wir beenden Vergangenheit und Gegenwart mit dem 15. August 2005, an dem das Aceh-Friedensabkommen in Helsinki, Finnland, unterzeichnet wurde. Das Aceh-Friedensabkommen ist ein Abkommen, das den bewaffneten Konflikt zwischen der indonesischen Regierung und der Bewegung Freies Aceh oder GAM in Aceh nördlich der Insel Sumatra beendet. Das Friedensabkommen wurde am 15. August 2005 in Helsinki, Finnland, unterzeichnet. Indonesien war durch den Justice- und Menschenrechtsminister Hamid Awaluddin vertreten, während die GAM Malik Mahmud Al-Haytar entsandte. Der Friedensprozess wurde dann von einem Team namens Aceh Monitoring Mission überwacht. Das aus fünf ASEAN-Ländern und einigen europäischen Ländern bestand. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Percaya, ku cemburu, takut
Sie sind auch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörer, das Programm Unser Indonesien hat heute das Thema Die Provinzregierung von Babel verwandelt die Region für den Cinabo in ein Tourismusgebiet. Die Provinzregierung der Bangka Belitung Insel Babel verwandelt den Cinabo-Sektor zu einem Tourismussektor, um die Entwicklung und Wirtschaft der Bevölkerung auf der Insel zu beschleunigen, auf der die weltweit größte Cin-Produktion ist. Der Gouverneur der Bangka Belitung Insel, Erzalti Rusman Johan Zakta Amitwo den 12. Agustus in Pangkal Pinang das die Lebensunterhalt aus dem Tourismus als Ersatz für den Cinabo die beste Lösung für das Wohlergehen der Bevölkerung in der Zukunft sei. Erzalti sagte, Cin sei seit mehr als 300 Jahren der führende Sektor in Babel. Die Provinzregierung könne sich jedoch nicht vollständig auf den Bergbau verlassen, da er eine Ressource sei, die verbraucht und nicht erneut werden könne. Er erklärte weiter, dass es keinen Ersatz geben werde, wenn die Minen leer sind. Darüber hinaus werde die Regierung bei der Bewirtschaftung der durch den Bergbau geschädigten Gebiete vor größten und schwierigen Herausforderungen stehen. Der Cin sei der Bergbau also keine Primadonna mehr. Erzalti erklärte, dass der Tourismus in Bangka Belitung ein vielversprechender Sektor werden könne, da er mehrere Auswirkungen hat. Wenn zum Beispiel der Tourismus sehr gut verwaltet werden könne, würde er die Einkünfte aus anderen Sektoren wie Landwirtschaft, Fischerei, Klein- und Mittelunternehmen UMKM vermehren. Wenn alles gut verwaltet werde, habe der Tourismus 2 bis 3 Mal so viele Auswirkungen wie der Bergbausektor. Derzeit hat die Zentralregierung entschieden, Bangka Belitung zu einem der vorrangigen Tourismusziele Indonesien zu machen. Basierend auf der Veröffentlichung des Tourismusministeriums sollten den Orte zu Touristenzielen zählen, an denen ausländische Touristen gebracht werden können. Daher konzentriert die Provinzregierung der Bangka Belitung Insel sehr auf den Tourismussektor und beginnt sich in andere Sektoren zu integrieren. Die Verbindung zwischen Bangka und Belitung wird weiter gestärkt, sodass die Touristen die Schönheit von Bangka Belitung erkunden und ihren Aufenthalt verlängern können. Erzalti erklärte weiter, dass Bangka Belitung 950 Inseln hat. Zwischen den beiden Hauptinseln Bangka und Belitung gibt es noch viel zu entdecken. Derzeit sind nur 50 Inseln bewohnt und die unbewohnten Inseln haben viele Sonnenorte. Laut Erzalti gehört Bangka Belitung während dieser Pandemie zu den 5 Provinzen, in denen sich die Regierung darauf konzentriert, sie für den Tourismus frühzeitig zu eröffnen. Dieses Gebiet ist für seinen Outdoor-Tourismus sehr berühmt. Liebe Zuhörer, das war unser Indonesien.
Simpan menjadi sejarah, cerminan hidup sebagai pedoman. Ku sadari arti cinta sesungguhnya bukan harus memiliki. Dia yang telah pergi tak mungkin kembali. Segalanya
Sie sind auch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns zum Programm Wunderbares Indonesia. Heute laden wir Sie nach Ost Nusa Tenggara, genauer nach Oebelo in Süd Amanuban ein, den schönen Strand zu genießen. Dieser Strand ist 115 Kilometer von der Stadt Kupang entfernt und die Fahrt dauert ca. 3 Stunden lang. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Oetune-Strand hat charakteristische und einzigartig sich brechende Wellen. Die Wellen folgen etwa viermal pro Minute aufeinander. Der Sand ist weich und seich. Deshalb sollte man vorsichtig sein, auf diesem Sand zu Fuß gehen. Die Reise zu diesem Strand ist wie in der Wüste. Der Rundblick ist auch schön und großartig. Auf diesem Sandgebiet kann man Sandboarden oder Sandski fahren. Denn in der Umgebung dieses Gebiets befinden sich mehrere Sanddünen, die Hügel bilden. Aber wenn man Sandski fahren möchte, sollte man sein eigenes Sandbrett mitbringen, weil hier noch keine Mietobjekte zur Verfügung stehen. Anfänger können sich auf einem Abhang mit einer Höhe von 1 bis 2 Metern ausprobieren. Außerdem können Experten auf einem höheren Pfad mit einer Höhe von 5 bis 7 Metern Sandski fahren. Liebe Zuhörer, die Kombination der weitreichenden Wüste und dem breiten türkisgrünen Meer sieht sehr exotisch aus. Zum Oetune-Strand zu gelangen, sollten Besucher die südliche Route, die vom Präsidenten Suharto im Jahr 1990 eingeweiht wurde, nehmen. Diese Route hat eine kurvenreiche Straße und führt auf Hügel sowie das Tal hinauf und hinab. Während der Fahrt zu diesem Strand können Sie den Rundblick auf Hügel sowie der typischen Timor-Häuser von Bewohnern genießen. Liebe Zuhörer, der Oetune-Strand ist 24 Stunden geöffnet. Die Eintrittskarte kostet 3.000 Rupiah pro Person und die Parkgebühr beträgt 1.000 Rupiah. An diesem Strand gibt es nicht nur Duschräume, sondern auch Ess- und Getränke-Kioske mit Palmenfrüchten, die Sie kaufen können. Die beste Zeit, diesen Strand zu besuchen, ist während des Sonnenaufgangs, weil während dieser Zeit das Panorama wunderschön aussieht. Und pünktlich am Oetune-Strand vor dem Sonnenaufgang anzukommen, sollten Besucher normalerweise 1 Uhr morgens von der Stadt Kupang abfahren, da die Reise zu diesem Oetune-Strand circa 3 bis 4 Stunden lang Dawar. Liebe Zuhörer, das war wunderbares Indonesien mit dem Oe Tune Strand in Ost Nusa Tenggara. Wir werden uns mit anderen interessanten Themen wieder treffen. Auf Wiederhören!
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm dies und das, indem wir Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten, präsentieren.
Liebe Hörerinnen und Hörer, unser Programm dies und das behandelt heute das Thema Das Sinauboot 19, ein Ambulanzboot. So bleiben Sie bei uns auf Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. Liebe Zuhörer, inmitten der COVID-19-Pandemie haben die medizinische Kräfte auf den isolierten Inseln Indonesiens Schwierigkeiten, die COVID-19-Patienten zu behandeln. Da die Zugänglichkeit dieser Gesundheitsdienstleistung beschränkt ist. Um dies zu bewältigen, entwarfen drei Studenten von der Technikfakultät der Universität Indonesiens oder FTUI, Fadil Nurrahman, Zahra Syahrika, und Satria Bagas vom Studienprogramm der Schifffahrttechnik 2017 unter der Leitung des FTUI-Dozenten Ahmad Triadi, ST, MEng, PhD, ein Boot namens Sinauboot 19, das intelligente, integrierte Ambulanzboot für COVID-19. Dieser Entwurf ist eine Art Ambulanzboot, das zu einem Meerestransportmittel geworden ist, um COVID-19-Patienten von Inseln mit beschränkten medizinischen Ausrüstungen zu anderen Inseln mit angemessenen medizinischen Hilfsmitteln zu befördern und dann zu behandeln. Liebe Zuhörer, laut Ahmad Riyadi kann man das Ambulanzboot als temporäres Krankenhaus für Patienten verwenden, damit sie behandelt werden können. Weil zurzeit Indonesien von der Pandemie COVID-19 betroffen ist, wird das Ambulanzboot Sinauboot 19 mit dem Ziel entworfen, den direkten Kontakt zwischen Ärzte-Teams und Schiffbesatzungen zu minimalisieren. Dieses Boot wird mit der Technologie des Internet der Dinge ausgestattet, nämlich einem schwersten Rufanlagesystem, einem intelligenten Tür- oder Smart Door-System und einem intelligenten Lampen- oder Smart Lamp-System. Diese Technologie ist direkt über Smartphone von Ärzte-Teams und Patienten zugreifbar. Wenn Patienten Hilfe benötigen und Notfälle sind, können Krankenpfleger oder Schwester und Ärzte die Patienten mit der Hilfe des Internet der Dinge oder IoT das mit einer App auf ihre Smartgeräten oder Smart Devices verknüpft ist, überwachen. Mit dieser Technologie wird der Körperkontakt zwischen Patienten und Ärzte-Team reduziert, um die Übertragung des Coronavirus auf dem Blut zu vermeiden. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Sinaubut 19 hat eine Gesamtlänge von 21 Meter, eine Breite von 8,5 Meter und einen Tiefgang von 1,3 Meter. Zur Herstellung wurde Kompostmaterial als Hauptmaterial verwendet. Der Solarkollektor befindet sich auf dem Bootsdeck. Das Elektrizität über 50,4 Kilowatt pro Stunde produzieren kann, damit es den Bedarf der Boots-Elektroinstallation ergänzen kann, wie zum Beispiel mit einem Beleuchtungssystem. Dieses Boot wird in zwei Zonen geteilt, nämlich in eine rote und eine grüne Zone. Die rote Zone oder Hauptdeck gilt als Behandlungszone für COVID-19-Patienten und die grüne Zone als Platz für die Schiffbesatzung. Es gibt einige Zugänge, um zum Schiffbesatzungsdeck zu gehen, nämlich durch Treppen vor dem Boot oder der Vertikalleiter hinter dem Boot. Die Trennung in Zonen zielt darauf ab, die Möglichkeit der COVID-19-Übertragung zwischen Patienten und Schiffbesatzungen zu verringern. Es gibt auch einen Sterilisationsraum für das Ärzte-Team. Wenn Sie zu dem Patientenraum hin oder von ihm weg gehen. In allen Räumen in der roten Zone ist auch eine UVC-Lampe installiert, die den Raum sterilisieren kann. Das war dies und das mit dem Thema Das Sinaubut 19, ein Ambulanzboot. Wir werden uns mit anderen Informationen wieder melden. Auf Wiederhören!
Yeah. tak pernah ku bayangkan kita akan berjumpa, bercanda bercerita akan saling jatuh cinta.
Bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Wie immer jeden Samstag präsentieren wir Ihnen ein Kronzonglied. Heute heißt das Lied Mauer Berduri oder auf Deutsch Dornige Rosen. Das Lied Mauer Berduri ist eines der Werke des indonesischen Komponisten Arianto. Die Dornige Rose oder Mauer Berduri in diesem Lied ist eine Metapher für eine schöne Frau und zieht die Herzen von Männern an. Aber dann sind ihre Herzen verletzt. Dieses mit dem Pop-Genre kreierte Lied wurde von Bruri Marantika populär gemacht und wurde zu einem der beliebtesten Hits. Das Lied Mawar Berduri wurde dann erneut von Tuti Trisedia im Kroncongmusikgenre gesungen. Liebe Musikfreunde, hier ist Tuti Trisedia, die das Lied Mawar Berduri oder auf Deutsch Dornige Rose für sie singt. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle der 1325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Likes und kommentieren Sie in Facebook, The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram, voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail, voi@voinews.id.